Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde da draußen in den unendlichen Weiten des Internets. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich am Samstag, dem 28. Februar 2026. Was Sie hier sehen im Hintergrund sind Prospektplakate aus verschiedenen Jahrzehnten, die das wunderschöne Zürich zeigen. Und wir sind hier in der Zürich-Lounge der Weltwoche-Redaktion. Das ist eine Entspannungsstube, sozusagen ein Raum zum Abhängen, wo man auch etwas brainstormen kann, Sitzungszimmer etc. Mein Büro ist nur ein paar Schritte von hier entfernt, aber da sind ein paar Techniker zugange an den Maschinen. Deshalb habe ich mich hier installiert mit meinen mobilen Gerätschaften. Zürich ist natürlich der absolute Bezugspunkt der Weltwoche, die wirklich wunderschöne Stadt hier am Zürichsee. Jetzt bei bereits frühlingshaften Temperaturen. Wir haben einen tollen Blick auf den Zürichsee hier aus dem Büro, da gleich unsere Terrasse mit schönen Baumbeständen, also eine echte Idylle. Ich kann Ihnen das auch mal zeigen, wenn wir vielleicht mal Gelegenheit haben, draußen ein paar Aufnahmen zu machen. Aber wir reden jetzt ja nicht von Zürich, sondern wir reden von Deutschland. Wir reden von unserer Deutschland-Ausgabe, die ich hier ausgedruckt habe. Das können Sie übrigens auch, wenn Sie das E-Paper abonnieren. Ich habe Sie in meiner gestrigen Ausgabe ermuntert, ein Weltwoche-Abo zu lösen. Wir haben unseren Online-Auftritt integral überarbeitet und freuen uns natürlich, mit dieser verbesserten, eleganteren Variante an den Start zu gehen. Und das hier also das neue Blatt mit zahlreichen, brisanten, prickelnden Themen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch ein paar Aktualitäten und vor allem der Hinweis, ich habe Ihnen gesagt, Sie könnten weit vom Schweizer Influencer diesen Vitamindrink, dieses Vitaminwasser bestellen. Jan Gustav, der wurde gecancelt von den Grossverteilern, Sie erinnern sich, Migros, Coop, Political Correctness, weil er die Asylpolitik kritisiert hat. Übrigens interessant, Sie sehen eben daran, dass diese Political Correctness natürlich auch damit zusammenhängt, dass diese Grossverteiler aufgrund der massiven Zuwanderung in die Schweiz eine sehr große Klientel haben bei den Zuwanderern. Und darum sind vermutlich da einige nervös oder panisch geworden in den Teppichetagen, als da plötzlich ein Unternehmen mit Produkten in ihren Regalen antritt und sagt, wir haben eine zu large Zuwanderungspolitik. Da sehen natürlich die Migros und Coop-Gewaltigen einen Großteil ihrer Kundschaft im Visier. Und möglicherweise ist das ein Hintergrund ihrer Entscheidung, allerdings keine Rechtfertigung. Hier sehen Sie übrigens einmal mehr den Unterschied zwischen Verstehen und Rechtfertigen. Also ich bin ein Migros- und ein Coop-Versteher, aber ich bin kein Rechtfertiger, genauso wie im Ukraine-Krieg. Ich bin ein Zelensky- und Putin-Versteher. Das heißt nicht, dass ich das Verhalten des einen rechtfertige und das andere verurteile. Diese moralischen Qualifikationen überlasse ich den anderen. Wenn alle moralisieren, dann braucht es ja noch einen, der analysiert. Aber Sie sehen eben an diesen Debatten, dass man verlangt, hier Stellung zu beziehen, dass man gewissermaßen mit der Gesinnungsarmbinde rumlaufen muss und immer wieder sozusagen seine Werturteile bekennend nach außen zu tragen hat, damit man sich in den Volksgemeinschaften der richtigen Gesinnung wieder einfügen kann. Aber das ist nicht so mein Bier. Ich halte sehr mit Sören Kierkegaard, die Menge ist die Unwahrheit. Die Wahrheit liegt beim Einzelnen, beziehungsweise du musst immer selber dir Rechenschaft ablegen darüber, was du für richtig und für falsch hältst. Und vor allem ist es sehr entscheidend, immer wieder Widerstand zu leisten gegenüber ja, diesen Herdenphänomenen, gegenüber dieser sozialen Vereinnahmung, die ja natürlich den Menschen auch ausmacht. Wir sind soziale Lebewesen und aus Bequemlichkeits- und sonstigen Gründen Opportunismus passen, bieten wir uns an und bedienen uns nicht so, wie es eigentlich nötig wäre, uns des eigenen Verstandes. Und das ist ja auch der Auftrag dieser Sendung mit Immanuel Kant. Also, bevor wir hier völlig abheben und abschweifen, ein paar Bemerkungen. Ja, noch zu diesem Gustav mit den White Drinks. Ich habe Ihnen gesagt, Sie können die bestellen. Das waren natürlich Fake News, denn wir hatten gar keine Möglichkeit, eine Lieferung nach Deutschland zu gewährleisten. Verzeihen Sie, dass ich das gemacht habe, aber ich darf Ihnen trotzdem in diesem Zusammenhang etwas melden. Alle diese 11.000 gecancelten Drinks, denn die Migros und der Coop haben das aus den Regalen genommen, weil er eben Kritisches geäußert hat zur Asylpolitik, aber nichts Anstößiges, einfach Kritisches, haben sie gesagt, seine Produkte verkaufen wir nicht mehr. Er ist auf 11.000 Flaschen, das ist viel für einen jungen Unternehmer, sitzen geblieben. Wir haben gesagt, okay, man kann sie bei uns bestellen und jetzt müssen sie sich anschnallen gewissermaßen. Innerhalb von 36 Stunden wurden alle 11.000 Flaschen verkauft, ausverkauft. Jetzt kommen wir mit der nächsten Lieferung. Also da sehen Sie auch die Verkaufspower, die Werbepower der Weltwoche. Das freut mich natürlich auch als zuständiger Verleger. Ich bin ja nicht nur für die Buchstaben zuständig, sondern auch für die Zahlen, wobei mein Flair für die Buchstaben entschieden größer ist. Was sind die Themen in Deutschland? Was beobachten wir da? Ja, immer wieder die Arroganz der Journalisten gegenüber der eigenen Bevölkerung. Das ist für mich ein Merkmal der deutschen Publizistik, vor allem natürlich in der Auseinandersetzung mit der AfD, die ja von Millionen Deutschen gewählt wird. Aber diese Deutschen, diese Wähler, die werden eben auch ausgemauert, die werden immer disqualifiziert. Das sind die Wutbürger, das seien die Frustrierten, das seien die Abgehängten, das seien die, die es noch nicht so richtig begriffen haben, worum es eigentlich geht, die noch nicht den Erleuchtungen und gesalbten Erkenntnissen der Medienschaffenden und da der politischen Elite sich als zugänglich und als ebenbürtig erwiesen haben. Die haben also sozusagen ein Problem, die haben einen kognitiven Defekt. All diese Überheblichkeiten, jetzt da wieder, oder Trumps Schoß und Kampfhunde, die Abfälligkeiten gegenüber dem amerikanischen Präsidenten, also dieser Moralismus, dieser auch Verdammungs- und Verurteilungszwang in den deutschen Medien, vor allem auch gegenüber Andersdenkenden, gegenüber denen, die eben nicht den medialen Ratschlägen folgen, die AfD nicht zu wählen. Das sind ja die Medien sind ja Partei. Sie sind nicht über den Parteien. Sie sind Partei, und zwar vor allem gegen die AfD, sie sind Partei des Schüssmilieus gegen die Opposition. Und deshalb hämmern sie auf alles ein, was eben dieser Opposition nicht ebenso verdammend gegenübersteht. Das Gleiche mit Putin und dem Ukraine-Krieg. Wer Putin und die russische Seite nicht dermaßen verdammt verfemt und verwirft wie der deutsche Medienmainstream, wird automatisch in einen Fanclub der Russen hineindefiniert. Das ist eine völlig geistig verstümmelte Art und Weise des Denkens. Ja, völlig absurd. Eine Unmöglichkeit oder eine Unfähigkeit, eine Nichtbereitwilligkeit gegenüber der differenzierten Herangehensweise. Differenziert denken ist verboten. Du musst auf eine Seite dich stellen. Das ist heute in Deutschland, in der Publizistik, in den Medien auffällig. Das war früher nicht so. Als ich vor 20 Jahren dort gearbeitet habe, da kam mir das Ganze entspannter vor. Und das heißt, wir haben jetzt eine Situation, in der eben tatsächlich eine große Verunsicherung da ist. Denn wenn man in solche Schlachtreihen die Öffentlichkeit sich gruppieren sieht, dann hat das immer mit Identitätsstress zu tun, mit Orientierungsschwierigkeiten. Und ich will das gar nicht bewerten primär. Ich finde es natürlich an sich beelendet, ich finde es schade, aber man muss es symptomatisch ernst nehmen. Es ist Ausdruck einer echten politischen Polarisierung, die natürlich auch damit zu tun hat, dass es nicht klar ist, was der Kurs Deutschlands sein sollte. Die einen klammern sich da eben an diesen Moralismus, an dieses Gutmenschentum. Man muss jetzt demonstrieren gegen Russland, gegenüber dem Klima, gegenüber den Zuwanderern und so weiter, dass man ein guter Mensch ist, auf der richtigen Seite steht. Und daraus resultiert dann eine gewisse Verbissenheit, ein Mangel an Pragmatismus und Diplomatiefähigkeit. Und das geht dann eben so weit, dass man in der Innenpolitik nicht mehr zwischen politischen Gegnern unterscheidet, sondern dann Feinde ausmacht, die eben außerhalb des Staates zu stehen haben oder außerhalb des Staates stehen sollen, nicht mehr demokratisch sind wir die demokratischen Parteien. All diese Wortbildungen, all diese Argumente in Anführungszeichen, die sind eben Ausdruck davon, dass tatsächlich nicht klar ist, was der Kurs von Deutschland ist. Für mich wäre der Kurs von Deutschland klar, ich orientiere mich geschichtlich immer an den Erfolgsmodellen. Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, schlanker Staat, soziale Marktwirtschaft, keine überbordenden Sozialleistungen, die Eigenverantwortung, die Freiheit ist wichtig, aber natürlich auch ein soziales Auffangnetz, aber eben nicht ein sozialistisches Auffangnetz, nicht ein Staat, der das faule Versprechen abgibt, den Leuten die Lebenslasten abzunehmen. Ganz wichtig, die Marktwirtschaft ernst nehmen, zurück zur Marktwirtschaft, zurück zur Leistung, die Freiheit der Leistung, die Demokratie ernst nehmen. Wenn eine Außenseiterpartei wie die AfD gewählt wird, Zuspruch erhält, nicht einfach mit dem Baseballschläger draufhauen und alle diffamieren und verleumden, sondern mal zuhören. Ja, was ist genau das Thema? Konstruktiv diskutieren, widerlegen, Argumente austauschen und sich nicht da in die eigenen Gesinnungsblasen zurückziehen, in die eigene Wagenburg. Aber diese Cancel Culture ist in Deutschland momentan das für mich charakteristische Merkmal. Ich erlebe das selber, wenn man an Abendgesprächen, Tischrunden da ist, mit was für einer Selbstverständlichkeit da gerade auch unter Journalisten diskutiert wird. Jo, mit dem kannst du nicht mehr reden. Der hat sich auch unmöglich gemacht. Mit dem diskutieren wir auch nicht mehr. Vermutlich reden die auch so über mich, wenn ich den Raum verlassen habe. Aber das ist doch eine geistige Selbstverkrüppelung, eine Selbstverstümmelung, wenn man sich nur noch mit mehr oder weniger Gleichgesinnten umgibt. Das ist auch ein sicherer Weg in den geistigen, politischen und strategischen Stillstand, also an dem Punkt, wo man jetzt ja glaubt, stehen da einige dieser etablierten Parteien. Aber das ist kein Dauerzustand, meine Damen und Herren. Das kann ich Ihnen als Schweizer sagen. Wir hatten das auch ein bisschen in den 90er Jahren, eine ähnliche Zerklüftung, eine ähnliche Verspanntheit, eine Verpanzerung und eine Weigerung, eine Gesprächsverweigerung zwischen den verschiedenen Milieus. Ein bisschen ist das immer noch so, aber nicht mehr so stark, beileibe nicht mehr so stark wie damals, aufgrund eben der direkten Demokratie, die es eben auch schwer macht, den Mächtigen und Regierenden einfach ihre Linie durchzupeitschen. Und jetzt kommt der Lichtblick, und es gibt ja immer wieder Lichtblicke und Durchbrüche. Ich habe von einem gesprochen, Friedrich Merz, plötzlich der Pragmatiker gegenüber China. Ja, sie haben mir geschrieben, ich würde das überschätzen und zu hoch hängen. Mag ja sein, aber das sind gute Zeichen. Oder nehmen Sie jetzt dieses Gerichtsurteil, Verwaltungsgericht Köln, da müssten auch die AfD-Gegner jubeln. Denn es ist einfach eine Unsitte, es gehört sich nicht, es ist undemokratisch, Parteien verbieten zu wollen, die nachweislich nichts Demokratiefeindliches oder Verfassungsfeindliches an sich haben. Das müsste man ja beweisen, bevor man überhaupt so eine Anklage in Erwägung zieht, bevor man eine Partei verdächtigt und damit auch verleumdet, wenn man ihr einen sogenannten Verfassungsschutz auf die Fersen jagt. Und wenn jetzt dieser Verfassungsschutz von einem Gericht wie in Köln dermaßen zurückgepfiffen wird, da müssen Sie sich doch die Frage, da würde ich mir als Deutscher die Frage stellen, ja, ist dieser Verfassungsschutz, wenn der dermaßen nun zurückgeholt werden, an die Leine genommen werden muss, ja, dann ist offensichtlich nicht die AfD, die da im Visier des Verfassungsschutzes stand, sondern der Verfassungsschutz zu einer verfassungsproblematischen Einrichtung geworden. Vielleicht nicht gerade verfassungsfeindlich, aber zumindest nicht auf dem Boden dieser Verfassung stehend, sonst müsste man ihn jetzt ja nicht zurückpfeifen und zurückbinden. Also das ist etwas sehr Interessantes. Und der Lichtblick ist natürlich, dass die Gerichte, die ja auch diesem öffentlichen Druck ausgesetzt sind, diesen Erwartungshaltungen, diesen politischen Stimmungen, so interpretiere ich das, dass die die Kraft haben, hier eben doch an der verfassungsmäßigen, grundgesetzlichen Ordnung festzuhalten und zu sagen, Entschuldigung, Freunde, da seid ihr zu weit gegangen. Das müsst ihr belegen. Das müsst ihr ganz solide darlegen können. Ihr könnt einfach Vorrat sagen, diese Partei passt uns nicht. Ein paar Leute haben irgendetwas Komisches gesagt, dass man ihnen dermaßen im Mund umdrehen kann, dass es dann quasi eine Art Wiedergängertum der Nazis bedeuten soll. Das ist eine komplett unseriöse Argumentationsweise, die jetzt von diesem Gericht aufgedeckt wird. Und das ist für mich dann eigentlich wieder die Bundesrepublik, die ich immer gern gehabt habe, wo man sich auf die Richter verlassen kann, wo man sagen kann, klar, das Politgetöse, die Polemik, die Kampfbegriffe in der Politik ist alles immer gegen irgendetwas gerichtet, allen geht es um die Macht, alle wollen den anderen möglichst blöd hinstellen, aber am Ende des Tages regiert das Recht und nicht dieser Moralismus, nicht diese Gerichtshöfe der Medien und der Politik. Und das ist dieses Urteil und bezeichnend, dass die Medien, die eben Partei sind gegen die AfD, das jetzt herunterdrücken, verschweigen, gar nicht so richtig zum Thema machen wollen. Ein betretenes Schweigen herrscht da gewissermaßen im Raum. Aber das ist sicherlich ein Sieg auch für die Demokratie. Und das sage ich auch an die Adresse all jener, die jetzt die AfD nicht gut finden. Denn das ist das Entscheidende, meine Damen und Herren. Parteien, die ihnen nicht passen, die müssen sie widerlegen. Deren Argumente müssen sie widerlegen. Das ist der entscheidende Punkt. Und verbieten können sie es nur dann, wenn sie handfest beweisen können, gerichtsfest beweisen können, dass die entsprechende Partei die demokratisch-pluralistische Grundordnung wirklich beseitigen will, abräumen will. Dann kann man sagen, die wehrhafte Demokratie aus der Erfahrung der Weimarer Zeit heraus, damals, als eben die Parlamentarier, die Kommunisten und die Nationalsozialisten, die Internationalsozialisten und die Nationalsozialisten beteiligt haben an der demokratischen Willensbildung, zwei Parteien, die erklärtermaßen gesagt haben, wenn wir gewählt werden, das Erste, was wir machen, wir zerstören diese Demokratie. Und man muss natürlich da schon aufpassen, dass man nicht die falschen historischen Parallelen zieht. Ich habe volles Verständnis, wenn man in Deutschland heute wachsam ist, auch gegenüber einer bestimmten Rhetorik, gegenüber einer bestimmten Tabula Rasa und Kettensägen-Rhetorik. Das hat man in Deutschland, ist mir immer aufgefallen, nicht gern, weil das einfach ein Echo ist aus unguten Zeiten. Ist etwas ganz anderes in England oder in der Schweiz, wo einfach die Institutionenkritik, auch die brutale Kritik, vor allem auch in England, viel etablierter und akzeptierter ist. In Deutschland hat man da schmerzhafte historische Erinnerungen. Ich habe den größten Respekt davor, dass man dies in Betracht zieht und auch bei der heutigen Beurteilung von Parteien in Anschlag bringt. Das ist richtig, aber es ist ganz etwas anderes, jetzt einer Partei Verfassungsfeindlichkeit vorzuwerfen, wenn sie dies gar nicht dokumentiert, wenn sie dies nicht ist, wenn sie sagt, wir wollen eigentlich mehr Demokratie, wir wollen direkte Demokratie, wir überlegen uns, ob man die EU reformieren sollte. Das sind ja keine verfassungsfeindlichen Vorstöße, sondern politische Selbstverständlichkeiten, die heute diskutiert werden müssen. Aber eben da schwingen natürlich die uralten Traumata der Geschichte mit, auch das Selbstmisstrauen vermutlich der Deutschen. Das klingt jetzt etwas überheblich, wenn man das als Schweizer um 25% Deutscher sagt, aber es gibt in Deutschland dieses Misstrauen der Deutschen gegenüber sich selber, quasi wehe, wenn wir losgelassen. Wir haben ja schon einmal da diese unheilvollen Gestalten an die Macht gebracht, zumindest gut 30% sind gewählt worden, nachher waren die Wahlen dann nicht mehr frei. Und eben die Demokraten haben damals versagt, Weimar. Aber man muss auch immer wieder historisch sorgfältig argumentieren und halt auch sagen, ja, diese Weimarer Republik war halt eine Unglückskonstruktion von Anfang an, weil sie von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs im Zuge einer Demütigungsstrategie gegenüber Deutschland installiert wurden. Und die Alliierten haben eben alles gemacht, um diese Demokratie schon im Ansatz zu schwächen und gar nicht erst das zur Blüte zu bringen. Also das stand von Anfang an unter einem unguten Stern und darum, das ist die Lektion, das ist die Lehre aus dieser Geschichte, das Dümmste, was man machen kann, ist eine besiegte Großmacht zu demütigen nach ihrer Niederlage. Das hat man mit den Deutschen gemacht nach dem Ersten Weltkrieg in ganz ausgeprägtem Maß. Und das hat natürlich dann dieses Böse auch zur Entstehung verholfen. Ganz klar, trotzdem bleibt es eine Verantwortung, die da zu tragen und zu übernehmen ist von den Deutschen, selbstverständlich, was in ihrem Namen passiert ist. Aber den gleichen Fehler, wenn vielleicht auch nicht so stark und so ausgeprägt, hat man dann viele, viele Jahrzehnte später gegenüber den Russen gemacht, nach der Niederlage im Kalten Krieg. Da hat man den Russen auch zu verstehen gegeben, was ihr sagt, eure Sicherheitsbedenken, Ukraine, NATO, Osterweiterung, das interessiert uns, einen feuchten Kehrig, die NATO ist ein Friedensbündnis, wir stellen unsere Raketenbasen auf, immer näher an eurer Grenze, die sind ja nicht gegen euch gerichtet und so weiter. Was meinen Sie, was die Russen heute denken, wenn sie sehen, dass die ganze NATO gegen sie faktisch im Krieg steht, zumindest in einem Stellvertreterkrieg? Die fühlen sich ja bestätigt, sagen, ja, das haben wir ja immer gedacht, dass das alles gegen uns gerichtet ist. Das sind eben Konflikte, die man dann lösen muss. Also, kurzum, aufgepasst vor falschen historischen Parallelen, sowohl was die Reinwaschung und Weißwaschung angeht, aber eben auch was die Anprangerung und die Selbstkasteiung angeht und vor allem auch mit Blick auf die heutigen Verhältnisse. Ein Durchbruch sicherlich jetzt der Demokratie, ein AfD-Verbot, das sagen Experten, sei jetzt vom Tisch nach diesem Urteil, obwohl das vorläufig ist. Das heißt, in Berlin muss man das machen, was man eben machen muss in einer Demokratie. Man muss sich inhaltlich mit einer AfD auseinandersetzen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer da die besseren Argumente auf dem Tisch hat. Aber eben diese bisherigen Machteliten, dieses Machtkartell, das klammert sich natürlich mit großer Erbitterung an seine Pfründe. Die wollen nicht, dass da Neulinge ihnen das Wasser abgraben. So, jetzt aber zur neuen Ausgabe der Weltwoche mit einem Hammer-Interview. Das müssen Sie lesen. Unser Kollege Jörg Altweg hat das geführt in Paris, und zwar mit dem Historiker und Demografen Emmanuel Todt. Und Emmanuel Todt ist ja der Mann, der aufgrund von demografischen Daten den Untergang der Sowjetunion prognostiziert hat. Als man im Westen noch sagte, zum Beispiel Lester Thoreau, ein berühmter Professor damals am MIT, hat gesagt, die Sowjetunion werde Amerika, noch 1987 hat er das gesagt, werde Amerika wirtschaftlich überflügeln. Und damals schon kam Todt mit der These, nein, die Sowjetunion ist zum Untergang verurteilt. Und jetzt sagt er Ähnliches über die USA. Er sagt, die USA hätten zum Beispiel viel mehr Einwohner, 2,5-mal mehr Einwohner als Russland, aber sie würden weniger Ingenieure produzieren und die Analphabetenrate unter den Minderjährigen sei beunruhigend hoch. Und daraus leitet er ab, die USA seien ein Land im Niedergang, das Trump aufbäumen sei quasi eine Fieberzuckung, ein Angsttrieb vor dem Niedergang. Wir reden jetzt vom Niedergang, nicht vom Zusammenbruch, nicht vom absoluten Kollaps und der apokalyptischen Selbstauflösung. Nein, ein Niedergang wird hier diagnostiziert. Emmanuel Todt, Anfang eines Weltkriegs, das US-Imperium zerfällt wie die Sowjetunion mit dramatischen Folgen. Lesen Sie, was dieser sehr brisante, interessante Historiker, Demograf zu sagen hat. Sein jüngstes Buch beschäftigt sich ja mit dem Niedergang Europas. Er ist ein Niedergangstheoretiker. Ich bin jetzt keiner. Ich bin ein Beobachter des temporären Niedergangs, aber ich glaube, in jedem Niedergang steckt dann auch wieder ein möglicher neuer Aufstieg drin. Ich lasse mich da nicht so runterziehen. Ich bin kein Oswald Spenglerianer, der Untergang des Abendlandes, wobei ich lese gerade Oswald Spengler neben Josef Ratzinger, über den ich ja auch gesprochen habe. Ratzinger, absolut brillant. Das Salz der Erde, fantastisch Interviewbuch mit Peter Seewald und Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes. Ein tolles Buch, übrigens auch ein Buch, das einen dazu ermuntert, die Eigengesetzlichkeit und Eigenwürde unterschiedlicher Kulturen zu verstehen und zu würdigen und nicht alles einfach durch die eigene westlich-europäische Brille hindurch zu betrachten. Anfang eines Weltkriegs, Emmanuel Todt. AfD-Verbot vom Tisch, Kölner Urteil, nun muss sich Berlin der Opposition politisch stellen. Ich vernichte keine Jobs, ich schaffe sie. Elin van der Velden versetzt Hollywood mit der ersten täuschend echten KI-Schauspielerin in Aufruhr. Ganz interessant, mein Kollege, Epstein-Absturz, moralische Höhenflieger der Globalelite im Sumpf. Das sind meine Erwägungen zur Diagnostik, zur Morphologie des Epstein-Falls. Ein wunderbares, mich also wirklich auch etwas schadenfreudig stimmendes Niedergangsgeschehen. Auch hier ein Absturz, ein Totalcrash dieser ja, globalen Überflieger-scheinheiligen Elite, die da von ihren Konferenzen herunterpredigte. Die größte Fake News-Fabrik Deutschlands ist das ZDF. Ja, das sind die Themen, die wir da bringen, aber noch vieles mehr. Wir haben Berichte über Friedrich Merz und Donald Trump. Dann das schäbige Königsdrama um den früheren Prinz Andrew. Alexander Wendt schreibt Kampf gegen die Freiheit im Netz, die Zensurbestimmungen und Bestrebungen. Warum sind so viele Frauen links? Fragt Tamara Wernli, es war einmal die Demokratie, das neue Buch des Historikers Jörg Baberowski in der Betrachtung von Wolfgang Keudel. Das sind nur ein paar Ausschnitte. Wir haben auch ein Interview von Urs Gehriger mit einer iranischen Oppositionellen, die sich kritisch zum Thema UNO äußert. Also Sie sehen, wir sind hier auf unterschiedlichsten Spielfeldern, in unterschiedlichsten Kampfzonen zugange. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's fürs Erste. Starten wir zuversichtlich ins Wochenende. Und wie ich gestern schon sagte, Freude, Lebensfreude, Urvertrauen und Zuversicht, gerade auch in kriegerischen Zeiten, sind Pflicht. Nicht als flache, billige Selbstmotivation, quasi dieser ja, Billigoptimismus, dieser Gratisoptimismus. Nein, Lebensfreude im Angesicht, eingedenk all des Bösen, das passiert, ist eben Ausdruck eines erhöhten Erkenntnisvermögens, weil man eben sieht, dass durch all das Böse auch das stets durchscheinende Gute da ist und eben nicht verdeckt wird. Viele lassen sich ja hypnotisieren, ablenken vom Bösen, vom Fürchterlichen, verzweifeln dann. Dabei ist ja die wesentliche Tatsache, dass es etwas gibt, das unglaubliche Wunder der Existenz und ja auch der Überwindung der größten Katastrophen. Und ich weiß, man sollte das nicht sagen, weil das klingt dann nach einer Verniedlichung der Grässlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und das möchte ich nicht tun. Das sind schlimmste Abgründe, die einen eigentlich nur beschämen können. Was da im Namen verschiedener Länder passiert ist, was da gemacht wurde, was da für Leute gemordet und geschlachtet haben. Nicht nur einer, es gab einige davon. Nichts schenkt oder nimmt dem anderen etwas weg. Aber die entscheidende Tatsache, vergessen wir das nie, meine Damen und Herren, ist eben die, dass das Ganze überwunden wurde. Die Kräfte, dieses Böse, hat sich nicht durchgesetzt. Die sind abgeräumt worden. Zum Glück. Und das darf uns durchaus auch bestärken in unserem Urzutrauen in die Gegebenheit von wohlwollenden Kräften, die unser Leben durchwirken. So, jetzt aber drifte ich ab in eine Art Dilettantenwort zum Sonntag. Merci vielmals, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und melde mich zurück.